Und heute schon gebetet? Ja, Gebet ist eine Disziplin, die der Seele gut tut, aber sie ist ein Dorn im Auge des Fleisches. Und vielleicht sagst du, ja, ich weiß ja, dass ich beten soll, aber es gäbe so viele Gründe, Gebet wegzulassen, ich weiß. Aber keiner der Gründe, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ein guter Grund. So als Gläubige ist nämlich unser Gebet wie Sauerstoff zum Atmen. Und deshalb lasst uns keine geistlichen Apnoe-Taucher sein und versuchen und testen, wie lange wir ohne Gebet überhaupt überleben können, sondern lasst uns vielmehr die Disziplin des Gebets leben und praktizieren.
Hey Podcast-Freunde, willkommen zu Voices of Life, dem Podcast mit Themen rund um den apostolischen Glauben im 21. Jahrhundert. Lasst uns drüber sprechen, was euch interessiert, hier auf Voices of Life. Hello Podcast-Freunde, wir sind hier zu dritt, leider nur zu dritt. Unser vierter Kandidat ist heute nicht da. Guck, ich habe es doch erwähnt jetzt. Aber auf dem Bild ist er da. Wir vermissen dich.
Der hier.
Bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal. Aber ja, wir sind heute zu dritt und heute fangen wir was Neues an. Und zwar, wir haben eine Miniserie in der Serie und die nennen wir Deine Top 5 zum Ziel. Wir haben euch ja schon andere Folgen gegeben zum Start ins neue Leben und jetzt wollen wir dir weiterhelfen mit den 5 Punkten, die wir haben. Und heute fangen wir an mit, wie ihr schon davor gehört habt, Gebet. Gebet, weiß ja irgendwie jeder, was es ist. Es ist hauptsächlich eine Kommunikation zwischen dir und dem Herrn und auch ein Werkzeug, dass du zum Herrn näher kommst. Aber wir wollen jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen und ich würde jetzt mal sagen, hier Bible Bro, kannst du mir einen Schriftvers geben und dann gehen wir rein ins Gespräch.
1. Thessalonicher 5,17.
Dankeschön. Lest vor, mein Bruder.
Ach so. Ist natürlich auch nur gegeben.
Ja, stimmt, ja. Lest mal vor. Ist
auch einer der kürzesten Verse, glaube ich, in der Bibel, steht drinne: betet ohne Unterlass. Und das schreibt Paulus zu einer Gemeinde, die also schon errettet ist, also die Schritte schon gegangen ist, Buße, Taufe, Heiliger Geist. Und das ist erstmal ein bisschen einschüchternd. So betet ohne Unterlass. Das ist ja so immer und ohne aufhören, wie ist sowas überhaupt möglich? Also ist sowas überhaupt möglich? Weil wir müssen ja irgendwie noch arbeiten, ab und zu schlafen, ist auch ab und zu eine Idee.
Ja, wäre nötig, ja.
Ja, manche mehr, manche weniger. Mhm. Aber was er natürlich hier damit meint, ist ein Leben des Gebets zu führen. Also dauerhaft Gott auch im Sinn zu haben und eben nicht nur an einer bestimmten Zeit im Tag so, ich habe jetzt morgens um 6 Uhr bete ich für eine halbe Stunde, eine Stunde, was auch immer. Und dann war es das auch für den Rest des Tages. Dann muss ich gar nicht mehr an Gott denken, weil Gebet ist eben nicht nur diese besondere Zeit, die wir zur Seite stellen, sondern Gebet ist Kommunikation mit Gott, eine Verbindung mit ihm zu haben, also ihn auch im Sinn zu haben, wenn wir Auto fahren, am besten dann noch nicht mit Augen zu.
Ja, das, bitte nicht.
Oder in der Bahn oder wenn wir in der Schule dann sind und da vielleicht auch mal Zeit haben, dass wir uns nicht gerade auf den Lehrer konzentrieren müssen. Na, solche Dinge da Gott eben immer im Sinn mitzutragen.
Und ein ähnlicher anderer Bibelvers, der im Prinzip in die gleiche Richtung geht, finden wir in Epheser 6, Vers 18. Und da heißt es: betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Also auch hier sehen wir wieder, wir sollen regelmäßig, oft und im Prinzip alle Zeit steht es ja hier, sollen wir beten, und zwar mit unserer Bitten und unserer Flehen im Geist. Und wir sollen aber auch wachsam sein und sollen beharrlich sein im Gebet und nicht nur, was wir hier auch schon sehen, für uns alleine beten, sondern auch für andere hier, für alle Heiligen. Ja. Natürlich, es zum einen kann man das so auslegen, es betrifft alle Heiligen, die so beten sollen, mhm, alle Zeit, aber ich denke auch, dass wir für andere beten sollen und wachsam sein sollen. Natürlich erstmal in erster Linie sollen wir wachsam sein in unserem eigenen Leben, aber wenn der Herr uns zeigt, hier, guck mal, da ist ein Bruder, da ist eine Schwester, die ist gerade oder der ist gerade am Kämpfen und braucht vielleicht Gebetsunterstützung, dass wir dann auch bereit sind, für solche Menschen da zu sein im Gebet. So, also auch hier wieder beten.
Ja, es gibt ja auch Momente, bei mir ist es manchmal so, wenn ich dann einfach Laufen des Tages einfach irgendwas mach und auf einmal kommt ein Bruder oder eine Schwester mir im Sinn, dann denke ich auch manchmal, okay, hier, ich bete jetzt einfach für die Person, weil irgendwie glaube ich auch, dass der Herr das teilweise benutzt, uns einfach Geschwister oder auch einfach Leute, die um uns herum sind im Leben, ob es jetzt Familie oder Freunde sind, die in unserem Sinn setzt ohne Grund, um einfach wirklich weil der Herr weiß, ah, der oder die braucht jetzt sein Gebet oder braucht dich im Gebet, bete für die Person. Und ich habe das schon von so vielen anderen Leuten gehört als Testimony, als Zeugnis, dass die das wirklich auch so führen und auch benutzen, wenn jetzt hier der gewisse Bruder, der gewisse Schwester im Sinn ist, wir beten und dann kam auch was dabei zu. Und so will ich auch wirklich Tag für Tag leben, dass ich da wirklich für jeden Bruder oder Schwester auch da sein kann, nicht nur physisch, sondern auch im Geist und im Gebet. Deswegen ist es schon sehr wichtig und auch sehr hilfreich, glaube ich.
Und es geht sogar noch weiter, wo Paulus auch noch schreibt an die Thessalonicher weiterhin, schreibt er auch in 2, Vers 1, so ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen. Also auch über Geschwister dann eben hinaus, auch für die Menschen eben da draußen zu beten, in der Welt zu beten. Und dann geht er aber weiter, was ich sehr spannend finde, in Vers 2, für die Könige und alle Obrigkeit, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland.
Ja.
Und jetzt für uns heutzutage ist es vielleicht sogar noch einfacher, weil wir uns denken, okay, wir leben ja in einer Demokratie, das ist was anderes als damals im alten Rom, wo ein Kaiser geherrscht hat, wo Christen verfolgt wurden und getötet wurden und vor den Löwen vorgeschmissen wurden. Und dann schreibt Paulus aber trotzdem, dass man für Könige und die Obrigkeiten beten soll.
Ja.
Und wenn die sich das damals zu Herzen genommen haben, wie viel mehr dann wir, wenn wir sagen, okay, lasst uns eben für unsere, wir haben natürlich keine Könige mehr, die jetzt herrschen mit einer Krone, als Alleinherrscher, aber trotzdem auch die Leute, die eingesetzt sind, die Politiker, die eingesetzt sind, dass wir die Bürgermeister und wie auch immer sie dann alle heißen, dass wir für die eben auch beten, dass Gott sie führt, weil Gott setzt Könige ein, er setzt Könige ab und dass wir beten, dass sie das erfüllen auch, was Gott eben auch vorgesehen hat.
Und ich finde, das ist gerade eine heikle Sache, die du angesprochen hast, denn es ist ja einfach für einen zu beten, den man dann auch mag oder eine Regierung, wo man, sagen wir mal, übereinstimmt mit vielem, was sie tun. Es wird ja kaum eine Regierung geben, wo du mit allem übereinstimmst hier in dieser Welt, ist mir auch klar. Aber wenn du mit denen übereinstimmst, dann funktioniert das. Aber ich musste gerade so dran denken, in unserem Land, um jetzt nicht in andere Länder abzudriften, aber in unserem Land wollen wir ja auch beten für unsere Obrigkeiten, also für unsere Regierung, für unsere Regierungsbeamten und so weiter, die da tätig sind. Aber wie schwer ist das gewesen in der Corona-Zeit? Da war es so einfacher für Christen, über sie zu lästern und dies und jenes und zu wettern und zu schimpfen und zu machen und zu tun und sich zu überlegen, wie weit kann ich mich widersetzen, ohne dass der Herr sich daran ärgert und was weiß ich, anstatt wirklich für die Leute gebetet zu haben. Ja. Das waren so Momente, wo ich glaube, da ist bei einigen, vielleicht auch manchmal bei mir, das mag schon sein, da ist bei einigen mal das Fleisch durchgekommen und wir haben nicht wirklich für diese Leute gebetet, weil was sollen sie denn machen? Sie haben nicht den Herrn auf ihrer Seite, sie verlassen sich auf das, was sie hören, was ihnen gesagt wird und so weiter und und die brauchen unser Gebet, auch wenn sie Dinge tun, die uns überhaupt nicht gefallen. Also da sind wir jetzt schon mal gleich in ein heikles Thema hier hineingestoßen, fast schon in ein Wespennest hier, aber hey, wir haben das abgehakt, würde ich sagen. Das Wespennest ist erledigt. Aber es sei denn, jemand will noch was dazu sagen, haut's ruhig raus, kein Thema.
Nee, es ist auf jeden Fall,
Man kommt halt auch nicht drum rum. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, oh ja, wenn es euch denn genehm ist, wenn es euch passt, wenn euch die Regierung passt, sondern eben grundsätzlich als Gebot schon fast betet dafür.
Ja.
Und da kommt noch ein anderer Vers, den ich hier noch vor mir habe, 1. Timotheus 2,8, da heißt es, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel.
Ohne Zorn und Zweifel.
Ja, genau. Wenn man sich so richtig ärgert. Und ich glaube, das sind so Dinge, die wir als Männer häufiger, mit denen wir Probleme haben, ist Zorn. Dass wir uns ärgern, wirklich wütend sind. Und das ist, glaube ich, oftmals der Fall, wenn wir Dinge kontrollieren wollen, die wir nicht kontrollieren können. Also Dinge, die einfach aus unserer Reichweite sind, aber wir würden es gerne. Und wenn ich mal da oben bin, dann würde ich denen mal zeigen, wie das funktioniert und auch dies und jenes. Und da kommt wirklich Ärger und was weiß ich. Und vielleicht manchmal auch Ärger, der daraus resultiert, dass man selbst unzufrieden ist mit einigen Dingen in seinem Leben und dann schnell mal zornig wird. Und Zweifel ist, glaube ich, auch ein großes Thema, was alle Menschen betrifft, aber scheinbar betrifft es Männer irgendwie umso mehr, weil vielleicht Männer das Gefühl haben, dass sie immer selbst die Dinge bewegen müssen und machen müssen und brauchen sich nicht so sehr auf andere vertrauen, wohingegen vielleicht Frauen es gewohnt sind, nicht alle, ich weiß, sich einfach jemanden hinzugeben und dieser Person zu vertrauen. so wie sie es vielleicht aus ihrer Familienzeit gekannt haben. Ah, der Papa war schon da, wenn er da war, natürlich. Und der hat dies und jenes gemacht. Und jetzt habe ich ja einen Mann, das ist ähnlich wie so ein, in manchen Situationen vielleicht wie so ein Vater. Ich suche mir ja jemand raus, bei dem ich mich geborgen fühle und sicher fühle. Und da ist ein anderes Vertrauensverständnis vielleicht da. Und deshalb haben sie vielleicht weniger mit Zweifel zu kämpfen als bei Männern. Mhm. Weißt, es ist nur mal so eine Theorie, die ich jetzt da mal raushaue, ohne das jetzt empirisch beweisen zu können, natürlich. Aber es bezieht sich halt hier hauptsächlich auf die Männer. Das ist wohl eine Schwierigkeit für die Männer. Die Frauen haben andere Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, natürlich. Und auch mit Zweifeln. Ich will nicht sagen, dass es keine Frauen gibt, die zweifeln. Das ist ja Blödsinn. Mhm. Aber vielleicht ist es eher ein dominanteres Problem
bei den Männern. Ich glaube, auch Stolz hat was ein bisschen damit zu tun. Wenn man dann seinen gewissen Wille nicht durchsetzen kann, dann wird man stolz und wird man wütend und wird man hier richtig raufwegen und will einfach hier jetzt jemanden zusammenschlagen, sage ich jetzt mal blöd. Und ich glaube, da muss man halt dann wirklich gucken, dass man da einfach, wie es auch da steht, dass man da nicht in diesen Punkt kommt. Und ja, also ich glaube, Stolz ist ein sehr großes Ding, was auch dahinter ist, nicht nur Zweifel.
Ja gut, bei all dem müssen wir halt beachten, dass wir ja nicht gegen die Menschen an sich kämpfen, sondern wir kämpfen gegen Prinzen, Gewalten und so weiter in der Höhe, in der unsichtbaren Welt. Kann sich irgendwann mal, wer will, lesen. Im Epheser im 6. Kapitel ist das zu finden. Ab Vers 12, glaube ich, ist das. Aber auch in 2. Korinther 10, Vers 4 heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Und die Waffen, die wir haben, ist unter anderem Gebet. Klar, Fasten und andere Dinge auch, aber unser Schwerpunkt ist ja heute Gebet. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Waffe. Und wir müssen nur lernen, mit dieser Waffe umzugehen, müssen lernen, ins Gebet zu kommen. Und ich glaube, das ist manchmal auch schon eine Herausforderung für den einen oder anderen, sage ich mal, regelmäßig ins Gebet zu gehen. Aber gut.
Und das ist vielleicht auch, was ihr dann ab und zu im Gottesdienst hört. Wenn ihr jetzt schon ein paar Mal da wart bei uns, dann hört ihr vielleicht den Ausdruck Gebetsleben. Und das ist eben das, wovon wir dann reden. Aber wenn dann so, ja, wir müssen ein Gebetsleben aufbauen und du brauchst ein Gebetsleben, da kann man sich manchmal auch, dann sitzt man da so, was wollen die jetzt von mir? Und das ist eben aber das, was wir meinen, eine dauerhafte, andauernde Beziehung im Gebet auch mit Gott dann aufzubauen. Also jetzt nicht zu sagen, okay, ich bete jetzt mal einen Tag und dann 5 Tage wieder nicht, dann 3 Tage wieder, oh, läuft's wieder und dann wieder nicht, sondern eben beständig zu sein in dem Ganzen, weil das ist wie in jeder Beziehung, in jeder menschlichen Beziehung, wenn man sich jeden Sonntag nur kurz meldet, so, hallo, ich bin auch wieder da, dann und sich vorstellt, okay, so wird eine Ehe jetzt funktionieren, dann sagt ihr, ah, Quatsch, das wird niemals funktionieren. Ja. Aber mit Gott ist es manchmal so, dass wir als Christen uns ihm so nähern, sonntags, vielleicht noch dienstags, wenn wir Bibelstudie haben, aber dann oftmals die ganze Woche über nicht und einfach durchhalten, wie du am Anfang in der Einleitung auch gesagt hast, okay, ich überlebe einfach bis Sonntag, ich überlebe bis zum nächsten Gottesdienst und oh, da kann ich wieder beten, da kann ich wieder mit Gott in Kontakt kommen. Aber das hat Gott eben verändert, dass wir täglich zu jeder Zeit jetzt mit ihm in Kontakt treten können.
Ich finde es lustig, dass du es auch erwähnst mit Überleben. Ich denke, ich tue es auch gerne vergleichen mit Essen. Wenn wir
jetzt
von Montag bis Sonntag jetzt nicht essen oder nur ab und zu essen, so können wir auch nicht richtig leben oder nicht vollständig körperlich leben. Und das ist auch bei uns im geistlichen Leben so. Wenn wir nicht montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags da bis Sonntag beten, da können wir auch geistig nicht wachsen, beziehungsweise auch geistig nicht wirklich überleben. Und irgendwann mal kommen wir dann, ich überlebe bis Sonntag. Wenn du das eine längere Zeit machst, dann reicht dir dann irgendwann diese geistliche Nahrung nicht mehr. Und so stirbst du dann auch geistig, wenn man dann da immer auf das Überlebensmodus uns betreiben. Weil das ist auch beim Essen so, wenn man dann irgendwann einfach nicht mehr genug Essen im System hat und da kann man nicht mehr von Montag bis Sonntag einfach nicht mehr essen, weil da auch nichts mehr in deinem Körper drin ist, womit du überleben kannst. Somit
tue ich
das, somit vergleiche ich das auch damit sehr gerne, dass man immer wieder ins Gebet gehen soll, um sein geistiges Leben auch wirklich auf Trab zu halten, beziehungsweise im Leben zu halten. Ja.
Und wenn wir dann über diese Gebete reden, wie du es auch angesprochen hast, sollte es nicht unbedingt, ich nenne es jetzt mal die Türrahmengebete sein. So Weißt du, man macht gerade die Tür auf. Auch übrigens, Herr, danke, segne diesen Tag, Amen, und los geht's. Das ist ja oft der Fall. Es ist ja, wie du es vorhin gesagt hast, wenn du ab und zu mal reinschauen würdest und würdest deinem Partner sagen, hallo, ich bin noch da, ne, übrigens, ja, und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. So ähnlich. Aber so ist es manchmal, ja, dass Leute halt solche Gebete einfach nur kurz mal sprechen und da oder im Auto sitzen und denken so, oh Mist, ich habe vergessen zu beten. Herr, danke für den Tag, segne ihn, Amen, und ja, weiter geht's, ja. Das ist gut, dass die Person zumindest mal das macht. So eine, ja, eine Mini-Überführung ist zwar da, aber das ist halt jetzt kein Gebet, das dir Kraft gibt, das dir Stärke gibt. Ja. Und das ist etwas, wenn wir schauen in der Schrift, diejenigen, die wirklich groß geworden sind, die etwas erreicht haben für den Herrn und die eine gute, enge Beziehung mit dem Herrn hatten und Zeichen und Wunder sind geschehen, das waren wirklich Menschen, Männer und Frauen in der Schrift, die auch wussten, wie man betet. Ja, ja, kann man Elias Gebet, ne, brachte Feuer vom Himmel, brachte den Sieg über die Baalspropheten. Oder Joshuas Gebet, das finde ich faszinierend, bewirkte, dass die Sonne einfach mal stehen bleibt. So mal einen Tag, so zack, Stillstand, alles gut. Das ist ein mächtiges Gebet. Und das ist nicht, weil er dieses Gebet einmal in seinem Leben so gesprochen hat, sondern weil da eine enge Beziehung mit dem Herrn da war, schon im Vorfeld. Und die das gebracht hat, weil ich glaube, wenn jemand eine enge Beziehung mit dem Herrn hat, eine Gebetsbeziehung, ein enges Leben mit ihm hat, dann weiß man, wie weit man gehen kann und wo die Grenzen sind. Und man hat auch den entsprechenden Glauben dazu.
Ja, ja, weil man lernt den Willen Gottes kennen. Weil es gibt ja auch den Schriftvers in Matthäus, ich glaube 7,7 oder 11,11, Lukas, Matthäus, und ihr findet das bestimmt, wir machen es in die Shownotes rein, wo dann steht, eine Bitte, so wird euch gegeben. Ja, und was ihr bittet in meinem Namen, das wird passieren. Und das ist dann für manche so ein bisschen der Freifahrtsschein. Hast du den? Ah, guck mal.
Ja, das macht deinen Satz zu Ende.
Ne, das ist für manche so der Freifahrtsschein. Ah, ja, ne, dann kann ich ja beten, was ich will. Und es wird genauso passieren. Aber das ist eben nicht, was Gott sagt, sondern es soll nach seinem Willen eben sein. Und je mehr wir beten, desto mehr gleichen wir uns ihm an und nicht ihn und formen ihn nicht so, wie wir es dann haben. Wie so ein Genie, okay, ja, ich reibe jetzt mal die Lampe und dann habe ich zwei Wünsche und Gott macht das und das, sondern wir beten nach seinem Willen und dann wird er es auch tun, weil es mit seinem Willen schon übereinstimmt.
Ja, und die Stelle ist Matthäus 7, Vers 7 bis Vers 11 zum Beispiel, könnte man es lesen. Ich lese mal nur den Anfang vor. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und dann vergleicht es noch, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet und so weiter. Und wie viel mehr ist es dann, was der himmlische Vater uns geben wird, wenn wir ihn bitten. Und was da auch hier zu sehen ist, ist es nicht einmal gibt. Ich bitte einmal, klopfe einmal an und das war's. Sondern hier geht es um ein beständiges Bitten. Es geht um ein beständiges Klopfen, ein beständiges Suchen. Und das ist etwas, das nur Menschen haben, die meiner Meinung nach, die wirklich hungrig sind nach dem Herrn. Wenn ich hungrig bin, was von ihm zu bekommen, dann entwickle ich auch die Ausdauer. Also wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich Dinge tun, die ich sonst nicht tun würde. Es gibt Leute, die kommen einen Tag früher vor einem Konzert oder vielleicht sogar noch früher und zelten da, nur dass sie an der ersten Reihe sind und hoffentlich noch ein Autogramm bekommen. Und andere, die keine Fans sind von dieser Gruppe oder diesem Star und wie auch immer, die denken, sag mal, seid ihr bescheuert. Weil sie haben nicht dieses Verlangen, dort zu sein und bei dem zu sein. Und so ist es aber auch im Geistlichen. Wenn ich kein Verlangen habe für die Dinge Gottes, für den Herrn, von ihm was zu bekommen, eine Antwort zu bekommen, dann wird mein Gebetsleben, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, wird sehr dürftig sein.
Ja. Ich meine, selbst auch Jesus in menschlicher Form hat 40 Tage gebetet und gefastet. Aber Fasten, darüber reden wir mal ein anderes Mal. Aber auch er hat sich auch vorbereitet und sein Wille getan, indem er seine Dienste davor oder danach dann gemacht hat für 3 Jahre, und da hat er auch sich vorbereiten müssen, beziehungsweise er wollte große Dinge tun und damit musste er auch dafür längere Zeit beten und auch fasten. Und auch bevor er ans Kreuz kam, hat er auch die Nacht gebetet, um sich darauf vorzubereiten, um da auch Stärke zu bekommen, dass er nicht da jetzt wegzieht, sag ich mal, weil er wusste, es geht nicht anders, aber die Angst war schon da irgendwie da, die Nervosität war schon da, aber trotzdem hat er dann ist ins Gebet gekommen und hat dann auch die Stärke gefunden, dass er auch das durchmachen konnte, was er durchmachen musste für uns.
Ja, und noch kurz nochmal zu dem Verlangen zurück, was du gesagt hast. da war so ein Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, kommt erst das Verlangen und dann das Gebet oder kommt das Verlangen sozusagen als Folge aus dem Gebet heraus? Und für mich wäre jetzt die Antwort so, das geht so Hand in Hand. Also ich glaube, so ganz ohne Verlangen wird man nie anfangen zu beten, aber ich glaube, je mehr man auch betet, je mehr diese Beziehung eben sich festigt, desto mehr steigt auch das Verlangen danach. Mhm. Und ich glaube, das, ne, das geht so miteinander. Klar, man kann, wird sich am Anfang sagen, jawohl, beten und los geht's, weil, wie du auch am Anfang auch gesagt hast in der Einladung, ne, das Fleisch mag das nicht. Mhm. Ja, unser fleischlicher Mensch, der wird nie sagen, egal, ich glaube, egal wie lange man beim Herrn ist, ich bin jetzt auch noch nicht so gereift sozusagen, aber ich glaube auch im hohen Alter, wenn du 50 Jahre mit dem Herrn gegangen bist, wird es nie so sein, dass das Fleisch jetzt sagt, oh ja, jetzt beten, bin ich bereit dafür, sondern je mehr man halt gebetet hat und Beziehung mit dem Herrn aufgebaut hat, desto eher überwindet man dann aber auch diese Ausreden oder diese scheinbaren Gründe, ja, ich kann jetzt nicht beten wegen dem und dem, sondern es ist eher, ich muss beten wegen dem. Mhm.
Gut, und ich denke ja auch, weil du das sagtest, im höheren Alter im Herrn, also sagen wir mal, du bist schon 30 Jahre mit dem Herrn gegangen, dann ist das schon noch ein Unterschied, weil du 30 Jahre lang gelernt hast, dein Fleisch zu disziplinieren. Mm, 30 Jahre lang hast du auf dein Fleisch eingeprügelt im Geist und gesagt, wenn ich jetzt bete, dann bete ich, sodass dann irgendwann die Stimme des Fleisches nicht mehr so laut ist und so stark ist, wie es in der Anfangszeit war. Und um vielleicht nochmal zurückzukommen, aber ich habe jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, wo diese Schriftstelle ist. Wir werden das nachher dann in den Shownotes bestimmt auch haben. Und zwar, dass der Herr wirkt beides, das Wollen und das Tun. Mhm. Und ich denke auch, wie du das gesagt hast, am Anfang muss da ein grundlegendes Verlangen da sein, ein grundlegender Hunger da sein für den Herrn. Und dann lernen wir den Herrn auf eine noch intensivere Weise kennen und das wiederum, meiner Meinung nach, wirkt ein noch größeres Wollen und Tun hinterher zusätzlich. Und das sind wichtige Punkte. Und wie du jetzt auch gesagt hattest, auch der Herr, als er auf dieser Erde war, in menschlicher Gestalt, Jesus Christus, der hat sich auch als zurückgezogen und hat gebetet. Ich habe da zwei kurze Stellen. Eine Stelle haben wir damals in der Jugend auswendig lernen müssen, Markus 1, 35. Und da heißt es, und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus und ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das heißt, er hat sich auch als zurückgezogen, um in Ruhe beten zu können. Mhm. Nicht immer nur, wenn Leute dabei waren. Er hat auch als diese Ruhe mal gebraucht. Und auch in Lukas 6, 12 heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. So, Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus, hat es für nötig befunden, sogar mal die ganze Nacht durchzubeten. Wie oft machen wir das? Und wenn ich an mich selber denke, generell, wie oft machen wir das, wenn der Herr plötzlich sagt, so, es wird Zeit zu beten? Ja, aber Herr, morgen muss ich früh raus, ich habe noch Arbeit, da ist noch dies zu tun und die Kinder, muss den noch versorgen und das noch, muss noch Butterbrot schmieren und irgendwas. Also wir haben immer irgendetwas, wo wir dann sagen können, ja, aber Herr. Und wie wichtig ist es manchmal für uns, dass wir wirklich diese Stimme des Geistes hören und die Bettdecke auf die Seite legen und dann doch nochmal aus dem Bett krabbeln und ins Gebet zu gehen, weil der Herr uns vielleicht eine Last aufs Herz gelegt hat. Oder, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht hat der Herr gesagt, bete jetzt für diese Person. Und diese Person ist vielleicht am anderen Ende der Welt, in einer anderen Zeitzone und erlebt gerade etwas Kritisches und du bist dann da und betest noch als Unterstützung für diese Person.
Ja.
Was ich vielleicht dazu noch sagen möchte, damit da kein falsches Verständnis aufkommt, ist, es ist nicht so, dass der Herr unser Gebet braucht, um mächtig zu sein.
Ja. Ja.
Es ist auch nicht so, dass die Engel unser Gebet brauchen, damit sie im Kampf erfolgreich sind.
Mhm.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Weil der Herr ist der Allmächtige.
Ja.
Der wird nicht schwächer, noch stärker oder sonst irgendetwas. Der ist allmächtig, fertig. Unsere Gebete werden ihn nicht stärker machen, werden ihn nicht mächtiger machen in den Situationen. Und was die Engel angeht, wie soll ich sagen, der Herr schickt einen Engel, um Satan zu binden, ne? den großen, mächtigen Erzengel zu binden. Und das liegt daran, dass die Engel, die werden von Gott direkt befähigt. Für auch immer, was für eine Amt und Aufgabe sie haben, haben sie die Kraft und Macht und Autorität dazu, das zu tun, weil sie in seiner Autorität und in seiner Macht handeln können. Die brauchen also nicht unser Gebet, um stark zu werden. Das erinnert mich nämlich wieder an die Bücher, die ich früher gerne gelesen habe. Und zwar, was war das? Die Finsternis dieser Welt und Licht in der Finsternis, glaube ich, waren diese zwei Bücher von Frank Peretti. Ja. Und da ging es doch auch darum, dass sie gebetet haben, dass die Engel dann wieder Kraft hatten und wirken konnten und so weiter. Aber dieses Konzept finden wir so nicht in der Bibel. Es macht sich aber gut im Roman.
Ja, natürlich.
Und, ja. Aber ich denke, der Herr möchte, dass wir beten, dass wir uns seiner Abhängigkeit auch wirklich bewusst werden, dass wir ihn wirklich brauchen. Mhm. So, Gebet ist meiner Meinung nach viel Selbstreflexion. Nicht ausschließlich, aber viel Selbstreflexion. Und durch sein Wirken lernen wir uns besser kennen, lernen wir unsere Defizite kennen und akzeptieren, dass er stark sein will in unserer Schwachheit. Und ich mache mal eine kurze Pause, sonst höre ich nicht mehr auf zu reden.
Und ich glaube, auch durch Gebet sehen wir dann auch die Wunder, die er bringen kann und hervorbringen möchte. Und somit lernen wir ihn, glaube ich, auch besser zu lieben und auch besser zu kennen und auch wollen auch, weil wir zurück auch zu diesem Verlangen gesprochen haben, und so wollen wir auch dann vielleicht dann in Zukunft, wenn wir dann mehr von seinen Wundern sehen, mehr von seiner Stärke sehen, wollen wir mehr beten und auch wirklich uns hinknien und für eine längere Zeit, auch wenn es eine ganze Nacht ist oder auch ein paar Stunden sind, aber da wollen wir das machen, weil wir wissen, was es für eine Kraft rausbringen kann, wenn wir beten und zum Herrn sprechen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was man da erwähnen muss, dass er will das, ist wie eine Liebeserklärung, finde ich, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal hier, du lernst jemanden kennen, eine Dame und oder Mann für die Damen, und du willst der Person einen Liebesbeweis geben. Du musst nicht gewisse Dinge tun, aber du machst es, weil du die Person liebst, und somit macht es auch der Herr zu uns. Wir kommunizieren und sagen, Herr, hilf mir in dem und dem und dem, und er gibt dir die Stärke oder gibt dir das doch mal viel mehr, wie du es eigentlich erwartet hast, und somit gewinnen wir seine Liebe oder beziehungsweise gewinnt er unsere Liebe. Und ja, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er das macht und warum wir auch beten.
Ja, und die Jünger haben das auch in Jesus gesehen, was du auch erwähnt hattest, ne? Was du jetzt auch gesagt hast, dieses Verlangen war bei ihnen auch da, Gott, Jesus besser kennenzulernen, und Jesus hatte die Gewohnheit zu beten. Die haben gesehen, da ist was passiert. Als Jesus gebetet hat, da sind Dinge passiert. Und dann sind sie auch zu Jesus gekommen und sagt, hier, Herr, lehre uns zu beten. Ja, wie sollen wir beten? Wie können wir beten? Und das ist eine Frage, die können wir heute immer noch stellen. Mhm. Einerseits an Jesus selbst, an Gott selbst, Herr, na, wie möchtest du, dass ich bete? Wie soll ich vor dich kommen? Aber natürlich hat er uns auch sein geschriebenes Wort heutzutage gegeben, wo wir Gebete lesen können. Und da bin ich wirklich dankbar dafür, dass Gott das gemacht hat, dass wir Gebete nachlesen können von den Leuten. Und wenn manche denken, krass, wenn meine Gebete alle aufgeschrieben werden, huiuiui, das wäre, ja, manchmal wäre es bestimmt toll, und bei anderen denke ich so, ah nee, das ist schon okay, dass die nicht aufgeschrieben wurden.
Heute war nicht mein Tag.
Genau. Ja, so. Genau. Ja,
und wenn unser Gebet manchmal als Psalm in der Bibel wäre, ja,
wow.
Dann stelle ich mir die Frage, wie viele Wiederholungen hätten wir denn da drin? Und auch bei mir, ich merke es auch immer wieder, und auch bei vielen anderen Leuten, das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass du betest und sagst, ich mache jetzt einfach mal so ein spontanes Gebet, Herr, segne diesen Tag, und ich bin dankbar, Herr, dass du da bist, Herr, merkst du es raus? Herr und dieses Sachen, da hat jeder so sein Wörtchen alles, und das ist immer wieder drin. Und es ist furchtbar, wenn du Aufzeichnungen von dir dann hörst, oder wir sind ja jetzt im Livestream bei uns in der Gemeinde, ne, und ich bete dann kurz, nachdem ich den Schriftvers gelesen habe oder sonst sowas, oder irgendwann generell zwischendrin, und ich höre manchmal rein, also ich halte es nicht lange aus, aber ich höre manchmal rein und denke so, oh Herr. Es tut mir leid. Genau, wieder.
Und so ging es den Jüngern vielleicht auch, dass sie auch gedacht haben, was machen wir denn so die ganze Nacht, was betet man denn so eine ganze Nacht auch, ja, was macht man da? Und Jesus hat ihnen das eben auch beigebracht, und eine Sache, die er ihnen auch erklärt hat, ist in Matthäus 6, Vers 5 bis 7, da könnt ihr komplett zu Hause lesen, aber jetzt in Vers 6 geht es darum, da sagt er, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und da sehen wir eben auch das, was Jesus auch praktiziert hat. Klar, er hat bestimmt auch öffentlich gebetet und dann sind Zeichen passiert und Wunder passiert und Teufel ausgefahren und all diese Dinge. Aber er hat auch Zeiten gehabt, wo er eben persönlich gebetet hat, wo er persönlich sich geistlich aufgebaut hat, sich geistlich vorbereitet hat, bevor er in den Kampf gegangen ist. Da gab es auch mal eine Predigt, ich weiß nicht mehr, wer das gepredigt hat. Da war es so, im Kampf ist es zu spät, dann zu beten. Weil du bereitest dich ja vor auf den Kampf. Und wenn du dann mitten im Kampf bist, dann anfängst du dich erst vorzubereiten, auszurüsten. So, jetzt ziehe ich mal die Rüstung an, jetzt hole ich mal mein Schwert raus. Ja. Ja, dann bist du schneller tot, als du zählen kannst.
Wahrscheinlich, ja.
Und so ist eben Jesus hier, er war vorbereitet. Er hat Plätze gehabt, wo er gebetet hat. Das war scheinbar auch seine Gewohnheit. Sonst hätten die Jünger nicht gesagt, jetzt lehr uns, wie man betet, wenn sie es nicht immer bei ihm gesehen hätten. Mhm. Also hatte er die Gewohnheit. Und so sollten wir die Gewohnheit eben auch aufbauen, einen Platz zu haben.
Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass du dich wirklich zu Hause einschließen musst. Irgendwo, okay, nur in meinem Kind, nur hier, so ein Schrank oder so, was auch immer, das braucht man nicht, sondern es geht darum, einen fokussierten Platz zu haben, einen Platz, wo man sich konzentrieren kann auf den Herrn.
Ja.
Und da ist vielleicht jetzt so ein öffentlicher Platz irgendwo, ein Café, nicht unbedingt optimal, wenn dann der Kellner ab und zu kommt, oh, noch was zu trinken, noch einen Kaffee, schreckst du wieder raus, sondern wo man sich konzentrieren kann und eben auch nicht abgelenkt wird von irgendwas, was um einen rum passiert. Womit wir auch bei Handys etc., Computer und so weiter wären. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, mit Musik, lange Zeit war es für mich so, okay, ich brauche Musik, um zu beten. Und dann habe ich oftmals mein Handy verwendet und dann vergessen, manchmal ist es auf Flugmodus oder so machen, dann vibriert es und automatisch gemerkt, obwohl ich im Gebet war, war es dann so,
Wie hat er geschrieben?
Ja, genau. Was ist das jetzt? Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Obwohl es natürlich nicht wichtiger als das Gebet war, aber einfach nur die Vibration hat mich schon abgelenkt von dem und deswegen, also aus meiner, die Empfehlung, ja, wenn du Musik brauchst, mach dir irgendwie es so, dass du optimalerweise trotzdem kein Device dabei hast, weil je mehr Devices man hat, desto eher ist man abgelenkt oder wenn, dann mach alles auf Flugmodus, weil sonst kann es ruckzuck passieren, dass man da abgelenkt ist. Mhm.
Ja, und nochmals vielleicht auch auf die anderen Punkte nochmal zurückzukommen, einer davon ist diese lange beten und man überlegt sich, was soll man denn alles beten? Ich bin schon gleich fertig. Vielleicht kennt ihr ja auch alle persönlich die Situation. Ihr seid ja alle verheiratet, die hier sitzen. Und da gab es doch mal eine Zeit, als ihr mit eurem Partner, Partnerin in dem Fall, nicht verheiratet wart und ihr habt euch kennengelernt.
Ja.
Und dann hat man sich angerufen oder man hat sich getroffen und man hat gequatscht und hat geredet, ist spazieren gegangen von mir aus dabei und Käffchen getrunken oder was auch immer, aber hat ständig sich unterhalten und dass andere Leute sich gefragt haben, was haben die ganze Zeit zu bequatschen? Die haben sich doch gestern schon gesehen, weißt du? Und heute reden sie schon wieder so viel, über Stunden. Und ich glaube, dass das liegt daran, dass da eine so starke Attraktion ist, so ein starkes Verlangen und Liebe da ist, den Partner kennenzulernen.
Mhm.
Und ich denke auch, wenn wir dieses Verlangen haben für den Herrn, wird auch unsere Zeit länger, die wir mit dem Herrn verbringen, im Gebet dadurch. Wenn wir aber so sehr selbstverliebt sind und so sehr mit unserem eigenen Leben permanent nur beschäftigt sind, dann haben wir nicht so stark das Interesse an dem Herrn. Und somit sind wir eigentlich dann schneller durch mit unserem Gebeten, weil wir haben jetzt heute an dem Tag 3 Punkte auf unserer Agenda. Das reden wir kurz, besprechen wir mit dem Herrn, dass das alles läuft. Und wir Männer sind ja sowieso diejenigen, die sich kurz halten.
Yep.
Und das ist ein Phänomen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber es ist, ich glaube, es war Bruder Sebastian mal in einem Gottesdienst bei uns. Am Ende von unseren Gottesdiensten haben wir ja immer, wir nennen es Altargottesdienst, das heißt, am Ende der Predigt können die Leute alle nochmal vorgehen und können nochmals darüber beten, was sie gehört haben und es nochmals im Gebet verstärken und verinnerlichen und ihre Anliegen auch vor dem Herrn bringen und so weiter. So, und das Phänomen ist immer wieder, wenn wir alle nach vorne gehen und dann ist es nach einer gewissen Zeit, ich möchte nicht sagen, wie kurz oder wie lang diese Zeit ist, dann siehst du aber auf der einen Seite, wo sich hauptsächlich bei uns die Männer versammeln, siehst du dann, so, die sind so weit durch. Das heißt, sie stellen sich dann in einer Reihe am Fenster entlang. Das ist wirklich ein Phänomen. Stehen dann alle am Fenster entlang, die meisten, manche gehen wieder zum Platz zurück und stehen dann da. Und es ist ähnlich wie im Einkaufszentrum, sie warten auf ihre Frauen, bis sie fertig sind. Weil die Frauen oftmals so viel mehr reden und so viel mehr zum Herrn dann auch beten. Das zeigt sich da auch wohl am Altar. Und ich finde, das ist ein interessantes Phänomen. Ich meine, gut, wir sind halt unterschiedlich. Männer und Frauen sind doch irgendwo unterschiedlich. Wir sind nicht so diejenigen, die halt über unsere Gefühle und so weiter reden. Und das Gleiche machen wir auch nicht so gerne im Gebet. Mhm. Oder?
Ja.
Mal ehrlich. Also, wenn wir uns unterhalten würden oder sowas, wir reden nicht so viel über unsere Gefühle, oder? Sondern über Dinge, über Situationen und so weiter und vielleicht über mögliche Lösungen, wenn wir ein Problem haben. Aber wir reden noch nicht darüber, ey, ich habe jetzt folgendes Problem. Also, wie soll ich sagen, mein Auto ist kaputt, Reifen sind kaputt gegangen. Und dann würdest du doch nie auf die Idee kommen, und wie fühlst du dich eigentlich dabei, dass dir das jetzt gerade passiert ist?
Ja.
Also selten, oder?
Tatsächlich, wie ich mit meiner Frau manchmal darüber rede, also wir reden über, keine Ahnung, gewissen Situationen und dann, das und das habe ich gebetet und da merke ich auch, meine Frau sagt dem Herrn wirklich so, wie sie sich fühlt und warum und weshalb und dies, das und ich sitze da und denke mir so, das habe ich jetzt dem Herrn aber nicht so geäußert. Mhm. Ich meine, natürlich habe ich auch mit ihm geredet oder auch im Gebet, so wie dies jetzt alles geäußert und wirklich, da ist es dann eine sehr, sehr große Perspektive, also wirklich, wie sie sich fühlt, warum sie sich vielleicht so fühlen könnte und dann packt sie noch eine Geschichte von damals aus im Gebet alles und redet weiter und ich denke mir so, faszinierend, ich bin da und sage, Herr, hilf mir in dem und dem und dem und ich danke dir, dass du mir da helfen wirst, in Jesu Namen, Amen. Und ja, da du es jetzt gerade so erwähnt hast, stimmt schon, also da muss man echt, jetzt wir Männer, finde ich, uns mehr an die Nase greifen und sagen, hey, ich meine, ja, der Herr sieht zwar, was wir im Herzen haben, aber wir sollen das trotzdem ja aussprechen, was wir uns im Herzen fühlen oder was wir denken, dass wir da auch in der Kommunikation bleiben, ja, deswegen, ja, stimmt schon, krass.
Ich möchte gerade kurz da einhaken, ich denke, dass der Grund, weshalb es wichtig ist, dass wir diese Dinge sozusagen von der Seele reden, wie es so schön heißt, auch im Gebet von der Seele reden, ist, dass es ist nicht etwas, das Gott hören muss, damit er weiß, was geschieht, weil er weiß ja alles, hast du hier gerade gesagt, sondern es ist etwas, das uns hilft.
Ja,
das
stimmt.
Wenn wir nämlich diese Sachen, die uns belasten, ins Gebet bringen, dann ist das ungefähr so, als würden wir diese belastenden Sachen sozusagen von uns rausnehmen, vor uns hinstellen und uns diese Sache anschauen, ins Gebet gehen und dann die Perspektive Gottes bekommen über dieses Thema.
Ja, das stimmt.
Und so wird das, was uns sehr auch emotional hat gefangen genommen und gebunden hat, wird das eher von uns gelöst und wir können eher das Ganze nach dem Wille Gottes natürlich betrachten und eventuell besiegen, wenn es besiegt werden muss und so weiter. Ja. Oder verstehen und wie auch immer. Und deswegen sagte ich ja vorhin schon mal, das Gebet hat sehr, sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, die wir es dem Herrn nennen.
Mhm.
Und er uns dann zeigt und führt und uns dann hilft, wie wir mit Situationen umgehen können.
Ja. Also Männer, seid emotional, lass es raus.
Genau. Ja, der Herr will auch, dass ihr eure Gefühle ausdrückt im Gebet.
Ja, das.
Weil wir sollen ihn ja anbeten mit allem unserem Sein, mit allem, was wir haben.
Ja.
Und da gehört auch Gefühle dazu. Mhm. Und ich muss auch gestehen, das fällt mir schwer, weil ich bin ein Kopfmensch, ich fange dann an, wenn das Gefühl da ist. Ich beschreibe dann das Gefühl sehr, sehr neutral, nüchtern, wenn ich es denn auch mal machen würde.
Ja.
Und das. Und wenn wir aber über solche Dinge ausführlicher reden würden im Gebet, da würden wir auch feststellen, dass unser Gebet doch länger werden kann.
Das ist das Ding. Das ist halt auch was hilft, wenn man da wirklich ins Gespräch kommt mit dem Herrn oder wirklich da ihm sagt, was ist, dann geht auch die Zeit schneller und geht auch länger auf jeden Fall. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen will offiziell, ich werde mich nicht mehr zu dieser Fensterbank hinstellen. Das will ich nochmal offiziell.
Okay.
Ja, nur das Bescheid, weil jetzt, ich weiß schon, wir werden beobachtet.
Aber das ist schon. Aber weil
ja,
Entschuldigung,
okay.
Weil es jetzt um Gefühle ging, wenn wir uns die Psalmen dann aber anschauen, wie David war, der hat auch seine Gefühle ziemlich offen beschrieben, in den Liedern, die er so geschrieben hat, die Gebete, die er geschrieben hat, also da in allen möglichen Psalmen, also da kann man in jeden zweiten wahrscheinlich ein paar von seinen Gefühlen sehen, die er natürlich auch geschrieben hat. Aber da sehen wir, er ist wirklich offen damit umgegangen, als er von Saul verfolgt wurde, einen ganzen Psalm drüber geschrieben, wie er sich fühlt. Meine Seele ist geängstet. Ne? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Herr. Also auch diese Offenheit, diese fast schon Frustration manchmal so ein bisschen. Herr, ich verstehe es. Warum werde ich jetzt verfolgt und werde hier fast umgebracht und bin als König gesalbt? Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Aha. Hilf mir, das zu verstehen. Hilf mir, einen Frieden darüber zu haben und die richtigen Dinge zu tun. Also da auch das wiedergespiegelt zu sehen in seinem Leben. Er hat nicht alles verstanden. Und das kann man halt normalerweise in den Kopf von einem Menschen nicht reinschauen, aber da können wir es. Da hat Gott das dann so gemacht, dass wir es eben auch nachvollziehen können und sehen können, hey, auch diese Menschen, die waren nicht irgendwie super Menschen und hatten dann keine Gefühle oder waren immer festgestanden und wussten immer alles, sondern sie waren einfach Männer des Gebets, Menschen des Gebets und haben sich darin gestärkt. Es gibt auch einen Vers, weiß ich genau, wo der steht, wo Davids Frau entführt wurde und die Frauen von allen möglichen Leuten, die mit ihm gegangen sind und die wollten ihn schon steinigen und ihn umbringen, sagt David, na, du wirst jetzt umgelegt. Und dann gibt es den Vers, da steht, David aber stärkte sich im Herrn. Und das ist, was wir eben auch oftmals, vielleicht auch als Männer vernachlässigen, uns im Herrn zu stärken und dann erst auf eine Situation zu reagieren. Also geht es mir oftmals, ich reagiere auf die Situation, dann danach denke ich mir so, ach,
bisschen spät.
Hättest du mal beten können vorher? Vielleicht hättest du anders reagiert, besser reagiert darauf, besser damit umgegangen und so auch was wir von David eben lernen können, erst zu beten und uns im Herrn zu stärken, fest wieder zu sein, geebnet zu sein, balanciert zu sein vielleicht auch und dann zu reagieren.
Ja, ich glaube, damit haben viele Menschen aber Probleme, dass Gebet ist oft die letzte Option, anstatt dass es die erste ist und die sollte die erste sein. Aber vielleicht mal zurück für uns Männer, fand ich, weil du das so gerade gesagt hast über David, wenn du jetzt mal siehst, David, der Sänger, spielt auf der Harfe, der Poet, ein Mann, aber David war alles andere als ein Lappen, war kein Weichei. Er war ein Krieger, der war erfolgreich, der war ein Stratege. Nicht nur, dass er jetzt hier den Goliath den Kopf abgehauen hat und so weiter, sondern auch generell die Kriege, die er geführt hat. So konnte hinterher sein Sohn in einem Reich leben, das derzeit keine Kämpfe mehr hatten, weil David war ein Krieger mit den Helden. Und was möchte ich damit sagen? Für uns Männer, nur weil wir Gefühle als äußern im Gebet, sind wir dadurch keine Schwächlinge.
So ist es.
Überhaupt nicht. Sehen wir ja auch an dem David, wie gesagt. Und das muss uns klar sein, weil manchmal haben wir Männer unseren männlichen Stolz. Ein Mann, das ist halt einfach, wie wir sozialisiert worden sind. Ne? Ein Mann heult nicht. Heutzutage ändert sich das, ich weiß, heutzutage lass es alles raus und dies und jenes. Heute sind vielleicht die ganzen Menschen, nicht nur die Männer, sehr dünnhäutig, aber das ist ein anderes Thema. Früher, wenn da einer so mehr so über seine Gefühle gesprochen hat, dann hast du den oftmals nicht so als ganzen Mann angesehen, sondern der ist halt ein bisschen anders. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir dadurch schwächer sind. Und das müssen wir auch als Männer ablegen, so etwas. Im Gebet vor allen Dingen. Wir müssen eine Offenheit haben dem Herrn gegenüber und schlussendlich haben wir diese Offenheit uns gegenüber. Und das hilft uns, unserem Stolz entgegenzuwirken. Und das Thema Stolz ist natürlich ein großes Thema. Stolz kommt immer vor dem Fall. Und es sind so Kleinigkeiten und ich versuche mich wirklich jetzt hier sehr, sehr zurückzuhalten, aber es sind so Dinge, die mich in letzter Zeit ein bisschen an mir kribbeln, ein bisschen mich aufkratzen und so weiter. Wenn du dann Leute siehst, die denken, sie sind so geistlich geworden, die wissen so alles und du siehst den Stolz förmlich und sie merken es selbst gar nicht an sich und dann geht's zum Beten. Und wo sind sie denn? Sie sind nicht da zum Beten. Und wenn sie da sind, mal zum Beten, dann geht das vielleicht 5 Minuten gut. Danach wissen sie nämlich nicht mehr, was sie beten sollen, weil sie, das würden sie nicht zugeben wollen und sagen wollen, weil sie nicht wirklich ein ausdauerndes Gebetsleben haben. Sondern immer nur so was Kurzes mal zu Hause. Ich will ja nicht sagen, dass sie überhaupt nicht beten zu Hause, aber es ist jetzt nicht wirklich ganz selten wahrscheinlich mal ein länger ausdauerndes, ernsthaftes Gebet. Und das siehst du dann auch, dass wenn Gebetszeiten sind oder Gebetsabende sind, dann tun diese Personen sich so schwer, 5 Minuten, 10 Minuten oder länger als 10 Minuten am Stück zu beten. Stattdessen muss man dann wieder ausweichen, sich hinsetzen, am besten noch die Bibel dabei haben, weil es muss jetzt geistlicher werden alles, ne? Um den Schein halt zu wahren, dass man ist jetzt eigentlich geistig, weil ich habe jetzt gebetet, jetzt erwarte ich ein Wort von dem Herrn und der Herr wird zu mir reden durch die Bibel. Und das hört sich auch alles gut an.
Ja.
Aber seien wir mal ehrlich, wenn wir sagen, es ist Zeit zum Beten, gemeinsames Zeit zum Beten, dann lass uns gemeinsam beten und fang nicht an, deine geistliche Maskerade hier vorzuspielen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo der Herr mir ordentlich helfen muss. Ordentlich helfen muss, dass ich da nicht durchdrehe, wenn ich sowas als mitkriege. Und, aber wie gesagt, es ist gut für uns, wenn wir beten.
Ja,
wir brauchen das Gebet, wie gesagt, der Herr nicht, aber wir brauchen das Gebet.
Ja, so ist es, auf jeden Fall.
Ja, weiter will ich jetzt darauf nicht drauf rumhacken, sonst wollen wir nicht, nein. So, und das nächste ist auch vielleicht noch ein weiterer Aspekt, diesen Aspekt hatten wir schon mal, als wir über den Heiligen Geist gesprochen haben. Manchmal gibt es Situationen, wo wir uns nicht mit unseren Worten ausdrücken können, wo unsere Seele wirklich schwer beladen ist mit Trauer oder mit irgendetwas und dann lass den Geist Gottes für dich beten, für Bitte leisten. Also das ist in Römer im 8. Kapitel zum Beispiel, Vers 26 desgleichen, hilft uns auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also auch sowas sollten wir zulassen. Deshalb ist es einfach so wichtig zu beten, bis wir auch einen geistlichen Durchbruch erzielt haben. Und auch in meinem Leben habe ich auch als drüber nachgedacht, wie oft habe ich schon als ein Gebet abgebrochen, bevor ich den Durchbruch hatte. Hätte ich vielleicht doch noch 10 Minuten länger beten müssen, hätte ich vielleicht doch noch eine halbe Stunde dranhängen müssen und hätte dann vielleicht den Durchbruch bekommen. Und das ist so die Befürchtung, die ich manchmal habe mit unserer heutigen Zeit, mit unserer heutigen Generation. Weil Beten macht dem Fleisch keinen Spaß. Auch mein Fleisch mag beten nicht. Da bin ich keine Ausnahme. Aber wir eilen heutzutage sehr schnell zur Kanzel. Wir eilen sehr schnell zum Chor, zur Plattform.
Ja.
Und wir laufen gemütlich zum Gebetsabend, zur Gebetszeit. Und das ist etwas, woran wir denken müssen, woran wir arbeiten müssen, weil wir sind keine Performer, sondern wir sind Anbeter.
Ja.
Und unser ganzes Leben soll ein Leben der Anbetung sein. Und es ist nicht so, dass wir, sage ich mal, sonntags dann mal kurz Leistung abrufen. Und ich hatte dann, weil ich das gerade jetzt sage und mir kommt es gerade in den Sinn, ein Interessantes gelesen, wie jemand mal, ein Pastor, gesagt hat, viele Christen haben heutzutage gelernt, wie sie mal ganz kurz in den Geist Gottes eintauchen können, wieder auftauchen können, aber nicht, wie sie im Geist Gottes beständig leben. Und das sind diejenigen, die dann sonntags sich vorher noch vorbereiten, schnell im Gebet, dass sie dann unter der Salbung, wenn es geklappt hat natürlich nur, unter der Salbung mal kurz performen und singen können. Tap into the Spirit, also sind mal kurz eingetaucht in den Geist und dann sind sie wieder aber draußen und sind dann ab Montag wieder geistig rückfällig und fast schon wieder abgefallen vom Glauben, also jetzt übertrieben gesprochen. Und das liegt daran, dass da kein wirklicher tiefgängiger Wandel im Geist ist, sondern einfach nur mal kurz eintauchen, Leistung abrufen und weiter geht's. Und daran müssen wir arbeiten und das kriegen wir weg durch Gebet. Natürlich auch Fasten, aber ist heute nicht der Schwerpunkt Fasten. Gut, jetzt habe ich wieder viel gesagt, möchte immer noch was anderes hinzufügen.
Ja, eine Sache, die ich tatsächlich vorhin jetzt gar nicht zu Ende erwähnt habe, ist mit dem, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich beten soll, wir haben die Psalmen erwähnt, wir haben das Wort Gottes grundsätzlich erwähnt, aber auch, was mir damals auch geholfen hat und manchmal immer noch hilft, ist, wenn du sagst, oh, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, dass du zu Menschen gehst, die beten können. Leute, die erfahren sind, die wissen, wie man betet. Das ist keine Schande, da hinzugehen, zu fragen, hey, wie machst du das? Wie betest du? Was betest du? Wie funktioniert das genau bei dir? Weil ich bin mir sicher, dass diese Menschen dann auch dankbar sind und sagen, hey, schön, dass ich dir das beibringen kann. Ich bring's dir gerne bei. Habe ich auch ein Buch gelesen, wo eine Frau darüber erzählt hat, die hat eine Schwester gefragt, hey, du betest und da passieren Dinge, wie machst du das? Und dann hat sie sich mit ihr hingesetzt in den Gebetsraum, sagt, hör mir einfach mal nur zu. Sagt, du musst nicht beten, setz dich hin und hör zu. Und dann treffen wir uns wieder und dann betest du mit. Und so einfach mal wirklich zuzuhören, was die Menschen beten und das aufzusaugen und zu lernen, kann dir auch helfen, da eben zu wachsen, ohne dass du jetzt gleich sagst, okay, ja gut, ich verstehe es irgendwie in der Bibel nicht ganz, ja, dann habe ich halt nicht, ich kann halt nicht Jesus fragen. Kannst du natürlich, aber ich denke auch heute jetzt in menschlicher Form, jemanden auch zu haben, der dich da lehrt, damit kannst du viel schneller voran. Das ist wie Mentor, Coach und alle möglichen Dinge, die es ja gibt. Ein Lehrer in der Schule. Ja, Mathematik haben wir auch nicht. Plus und Rech und Minus und Mal könnten wir uns alles selber beibringen, natürlich. Aber mit einem Lehrer geht es viel schneller. Ja. Und so eben auch hier kann dich da eben so eine Person im Gebet auch unterstützen. Das wollte ich noch, das war das Ende von dem Punkt, was ich eigentlich noch sagen wollte.
Genau. Toller Tipp.
Und in unseren Kreisen nennen wir sowas auch Jüngerschaft. Ja. Und vielleicht in der säkularen Welt würden wir dazu sagen, Training on the Job.
Training.
Das hat Jesus ja auch gemacht.
Ja. Ja.
Die Jünger haben ihn ja gehört. Deswegen haben sie gesagt, ey, Wahnsinn, lehr uns mal zu beten. Und dann hat er sie gelehrt zu beten.
Mhm. Ja.
Und das ist auch etwas, was wir natürlich immer in unseren Gemeinden auch brauchen. Männer und Frauen, die schon länger mit dem Herrn gehen, die diese geistlichen Disziplinen, die wir ja jetzt hier in dieser Miniserie auch rüberbringen wollen, die das schon länger gelebt haben und schon mehr Erfahrung darin haben, dass sie einfach andere Leute mit an die Hand nehmen und keine Angst davor haben, dass ihr Gebet jetzt gehört wird. Ich meine, wenn du jemanden bei deiner Seite hast und ihr betet gemeinsam, dann musst du ja nicht deine innersten Geheimnisse und deine schwierigsten und peinlichsten Kämpfe und was weiß ich unbedingt jetzt rausposaunen, dass sie das mitbekommen. Das ist verständlich.
Ja.
Aber du brauchst keine Angst zu haben, trotzdem eine gewisse Offenheit in deinen Gebeten zu haben, damit sie auch lernen, wie man betet. Ja. Und das war heute das Thema Gebet. Und es ist so wichtig, dass wir das früh anfangen und uns darin üben und nicht erst nach 5 Jahren mit dem Herrn gehen und denken, oh, ich hätte vielleicht mal mit dem Beten anfangen sollen. Also nimm es zum Herzen und üb dich im Gebet. Vielleicht sind es jetzt noch 5 Minuten, morgen 10 Minuten und irgendwann kannst du länger beten. Und es ist oft so, dass du manchmal am Anfang eine gewisse Zeit brauchst, um reinzukommen. Aber dann wird es schon laufen. Der Herr wird dir helfen, der Herr wird dich auch führen im Gebet. Wenn das noch eine Schwachstelle ist von dir, das Gebet, dann lass ihn stark sein in dieser Schwachheit. Ja, ansonsten gibt es bestimmt noch sehr, sehr viel mehr zu sagen über das Gebet. Aber es ist viel wichtiger, dass wir es einfach mal tun.
Amen.
In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis denne.